Vor etwa 3 Jahren arbeitete ich, eine 21-jährige Frau, als Kellnerin während des Höhepunkts der Covid-Pandemie. Es war mein erster Job und ich erinnere mich, dass ich sehr aufgeregt war, so schnell wie möglich anzufangen. Nachdem ich meine Ausbildung abgeschlossen und meine Zertifizierungen erhalten hatte, schlossen wir jeden Abend um 22 Uhr. Zu dieser Zeit waren normalerweise nur mein Koch, ein 20-jähriger Junge, und ich da. Es war selten, dass eine andere Kellnerin bei mir war, und ich mochte es so. Ich arbeitete immer besser alleine und kam mit den meisten anderen Kellnerinnen nicht gut aus, also war es eigentlich ganz angenehm. Ich erinnere mich, dass es gegen Ende meiner Zeit dort war, als diese Erfahrung passierte, und ich bin sehr froh, dass die Umstände damals so waren, wie sie waren. Ich konnte meinem Instinkt nie wirklich vertrauen, weil ich leichte Angstzustände hatte und nicht unterscheiden konnte, ob das, was ich die Hälfte der Zeit fühlte, berechtigt war oder nicht. Ich erwähne das, weil sich alles, was dann passierte, real anfühlte und ich ein absolut klares Gefühl hatte. Ich hatte meine Schicht an diesem Nachmittag gegen 15 Uhr begonnen. Ich verabschiedete die letzte Kellnerin und blieb allein mit meinem Koch zurück. Alles war ziemlich ruhig und normal, bis ich einen Anruf über eines der limitierten Menüangebote erhielt. Das Essen konnte nicht zum Mitnehmen bestellt werden und die Dame am Telefon nahm das nicht gut auf. Nach einiger Diskussion entschied sie sich schließlich, vor Ort zu essen. Ich würde sagen, etwa 10 oder 20 Minuten später sah ich ein altes Auto parken und 3 Personen aussteigen. 2 Männer und eine Frau, die in ihren 30er oder 40er Jahren zu sein schienen. Ich erkannte, dass es dieselbe Dame war, mit der ich am Telefon gesprochen hatte, was ich an ihrer Haltung beim Betreten des Restaurants erkannte. Ich bestätigte es, indem ich sie fragte, da ich bereits eine ziemlich klare Vorstellung davon hatte, was sie essen wollte. Was ich zunächst für eine leicht peinliche und kleinliche Aktion hielt, entpuppte sich später als etwas viel Unheimlicheres. Ihre Haltung mir gegenüber änderte sich, als sie mich sah. Sie war viel freundlicher und kooperativer. Das erschien mir zunächst nicht seltsam, da es etwas war, das die meisten Leute tun würden, die vor anderen gut dastehen wollten. Ich setzte sie an einen Tütterdarbaunersch und nahm ihre Bestellungen auf. Ich bemerkte, dass sie eine rote Mappe und einen schwarzen Stift bei sich hatten. Merkt euch das. Dann kümmerte ich mich um meine anderen Gäste, da es noch ein paar weitere Tische gab, die ich bediente. Als ich ihnen ihr Essen brachte, fragten sie mich, ob ich einen Immobilienmakler kenne. Das erschien mir ziemlich normal, da es in einem Touristenstaat nicht ungewöhnlich war, dass Leute von außerhalb nach einem Ferienhaus suchten. Ich nahm an, dass es nichts Besonderes war, zumal sie nicht wie unangenehme Leute wirkten, wenn ihr versteht, was ich meine. Jedenfalls gab ich ihnen die Telefonnummer einer Immobilienmaklerin, die ich gut kannte, da ich oft mit ihr in die Kirche ging. Es gab keine weiteren bemerkenswerten Interaktionen, abgesehen von einigen lockeren Gesprächen, wenn ich gerade nichts zu tun hatte oder ihre Getränke nachfüllte. Es war gegen 16.30 Uhr und sie waren die letzten Gäste, die das Restaurant verließen. Wenn ihr jemals in der Gastronomie gearbeitet habt, wisst ihr, dass Kellner keine richtigen Pausen haben, meist nur ein Mittagessen und manchmal nicht einmal das, wenn es sehr busy ist. Also nutzten mein Koch und ich die Gelegenheit, um eine wohlverdiente Pause zu machen. Wir gingen hinter ihnen hinaus und unterhielten uns ein wenig. Ich sollte erwähnen, dass die Vorderseite des Restaurants eine Rampe für Menschen mit Behinderungen hatte, die zu den Türen führte. Sie war lang, weil das Gebäude auf einem erhöhten Fundament stand. Das ist wichtig. Damals bemerkte ich es nicht, aber einer der Männer führte meinen Koch auf die andere Seite der Rampe, nahe dem Ende, und sie unterhielten sich, während sie eine Zigarette rauchten. Ich stand hinter dem Geländer oben auf der Plattform, wo die Rampe eben war. Glücklicherweise waren der andere Mann und die Frau auf der anderen Seite des Geländers, etwa 1,5 Meter unter mir, aber direkt vor mir. Wir unterhielten uns locker und sie begannen, persönliche Fragen zu stellen, wie ob ich in der Gegend wohnte, ob ich Marihuana rauchte, wie alt ich war und so weiter. Ich hatte noch nicht gelernt, dass es keine gute Idee war, Fremden so persönliche Dinge zu erzählen. Allerdings begannen sich bei mir einige Warnsignale zu melden. Ich gab so vage Antworten wie möglich auf alle ihre Fragen. Leider beharrten sie darauf und versuchten, irgendeine Form der Kommunikation mit mir außerhalb meiner Arbeit aufzubauen, egal ob ich Nein sagte. Ich schätze, als sie schließlich merkten, dass ich ihnen diese Informationen nicht geben würde, kam die Frau zum Punkt. Sie sagte mir, dass sie ein Geschäftsangebot für mich hatte. Es ging um einen Reinigungsservice. Ich mag es nicht zu putzen, also hätte ich sowieso Nein gesagt. Doch was sie als nächstes sagte, bestätigte meine Ablehnung. Sie erzählte mir, dass sie einen Reinigungsservice namens Pretty Kitty's Maid Service besaß. Sie sagte, sie brauche hübsche junge Mädchen wie mich, dass sie bereits 10 Mädchen habe und expandieren wolle. Sie erwähnte, dass sie $30,000 verdienten, obwohl sie nicht angab, in welchem Zeitraum, und dass es eine großartige Gelegenheit für mich wäre, ihr bei ihrem Geschäft zu helfen. In diesem Moment wusste ich, dass es definitiv kein Reinigungsgeschäft war und dass ich in Gefahr war. Allerdings verstand ich nicht, wie groß die Gefahr wirklich war. Ich lehnte ihr Angebot freundlich ab und sagte ihr, dass ich meinen Job mochte, wie er war, und dass ich zufrieden war, für meinen Chef zu arbeiten. Sie versuchte, mich zu überzeugen, indem sie mir sagte, wie einfach es sei, und wiederholte, wie viel ich unter ihrer Aufsicht verdienen würde. Sie erwähnte, dass sie einen Van für ihr Geschäft hatte und beschrieb ihn mir. Ich erinnere mich nicht genau daran, was sie sagte, aber ich erinnere mich, dass sie mich bat, ihr zu ihrem Auto zu folgen. Sie sagte, sie würde mir ein Foto ihres Vans in ihrem Auto zeigen, aber ihr Telefon war in ihren Händen. Ich wusste mit Sicherheit, dass ich nicht mit ihr oder in die Nähe dieses Autos gehen würde. Ich lehnte erneut ab und sagte ihr, dass ich zufrieden sei, wo ich war. Ich sagte ihr, sie könne mir das Foto auf ihrem Telefon zeigen, aber sie zögerte. Danach beendete sie das Gespräch und ging mit den beiden Männern. Ein wenig erschüttert kehrte ich mit meinem Koch ins Restaurant zurück und erzählte ihm, was ich gerade erlebt hatte. Er scherzte, dass ich gutes Geld verdienen würde, wenn ich mit ihnen ginge, da ich die Situation nicht so ernst nahm, wie ich es hätte tun sollen. Ich lachte mit ihm. Am Ende des Abends, als die Großmutter des Kochs kam, um uns abzuholen, erwähnte ich die seltsame Begegnung. Ein panischer Blick erschien auf ihrem Gesicht und sie starrte mich schweigend an. Ich war verwirrt und fragte sie, ob alles in Ordnung sei. Da erfuhr ich von den Anzeichen von Menschenhandel. Sie erklärte mir, dass ich fast entführt worden wäre, um verschleppt zu werden, und dass ich großes Glück hatte, nicht entführt worden zu sein. Mir sank der Magen und ich geriet in Panik, als ich realisierte, in welcher Gefahr ich geschwebt hatte. Danach passierte nichts mehr, abgesehen von der roten Mappe und dem schwarzen Stift, an die ich euch erinnert hatte. Am nächsten Tag ging ich zur Arbeit und ein Gast kam herein. Normalerweise setzen sich in meinem Teil der Stadt nicht viele Leute hin, um sich zu entspannen. Die meisten sind da, um zu essen und dann zu gehen, da es kein Café war. Ich band meine Schürze um und setzte den Mann an einen Tisch. Er war gut gekleidet, nicht im Anzug, aber angemessen. Er war allein. Ich setzte ihn an einen Einzeltisch und nahm seine Bestellung für einen Kaffee entgegen. Er hatte eine rote Mappe und einen schwarzen Stift bei sich. Ich bemerkte es erst, als mein Koch vom Vorabend mich daran erinnerte. Ich war sehr überrascht, dass er 3 Stunden dort saß und mich beobachtete, während ich meine Tische bediente. Ich fragte ihn mehrmals, ob er noch etwas brauchte, und er fragte mich, ob sich Leute nie einfach mit einem Kaffee hinsetzten. Ich zuckte mit den Schultern und sagte, nein, nicht hier. Das mag einige überraschen, aber Kellner hören nicht alle eure Gespräche. Allerdings hatte ich Glück, dieses hier zu haben. Ich erinnere mich genau, dass er am Telefon über Finanzen sprach und wie er ein weiteres Haus finden müsse. Er sprach darüber, Geld zu bewegen und wie er seine Mädchen an diesem Abend bezahlen würde. Ich rannte in die Küche und erzählte es meinem Koch. Glücklicherweise kam er mit mir nach vorne, um ein paar Teller auszutragen und den Typen abzulenken. Es funktionierte. Ich glaube, er ging kurz danach, und ich habe seitdem nichts mehr von ihm gesehen oder gehört. Ich muss jedoch sagen, dass ich seitdem viel wachsamer bin. Ich habe früher die Nachtschicht in einer Tankstelle und einem Convenience Store an einem ruhigen Abschnitt der Straße gearbeitet. Ich sage früher, weil ich nach dem, was mir vor ein paar Monaten passiert ist, nie wieder eine Nachtschicht arbeiten werde. Es ist eine kleine Tankstelle, die Art, die kaum noch Kunden hat, sobald es spät wird. Den größten Teil meiner Schicht verbrachte ich damit, Regale aufzufüllen, Theken zu putzen und gelegentlich einen Trucker oder Reisenden zu bedienen, der vorbeikam. Ich erinnere mich an alles sehr lebhaft. Es war kurz nach 2.30 Uhr morgens. Zu diesem Zeitpunkt waren selbst die Trucker verschwunden und ich hatte praktisch nichts mehr zu tun. Ich scrollte gedankenlos auf meinem Handy, um die Zeit totzuschlagen. Irgendwann ging ich nach draußen, um etwas frische Luft zu schnappen und rieb mir die Hände gegen die Kälte. Ich atmete ein paar Mal aus und beobachtete, wie mein Atem in der kalten Luft verschwand. Der Parkplatz war leer, nur die Zapfsäulen, die Straße und der dunkle Abschnitt mit Bäumen dahinter. Das Neonschild blinkte schwach und ich erinnere mich, dass es neblig war, als könnte man die Feuchtigkeit in der Luft buchstäblich sehen. Selbst mit der nahegelegenen Straße war alles ziemlich still. Gerade als ich wieder in den Laden gehen wollte, bemerkte ich etwas aus dem Augenwinkel. Ich drehte schnell den Kopf und stellte fest, dass eine Person hinter einer der Zapfsäulen stand. Wie hatte ich sie nicht früher bemerkt? Sie trug einen dunkelroten Kapuzenpulli, die Kapuze aufgesetzt und hatte beide Hände in den Taschen. Es war kein Auto in Sicht, also tankte sie offensichtlich nicht. Das Seltsame war, dass sie auch nicht auf den Laden zuzugehen schien. Sie stand einfach da, halb zum Laden gedreht, als würde sie mich beobachten. Zuerst dachte ich, vielleicht wartete sie auf jemanden, aber etwas an der Art, wie sie sich bewegte, machte mich nervös. Sie bewegte sich im Kreis, als würde sie herumwirbeln. Ich ging in den Laden, aber ich stellte sicher, sie durch das Glas im Auge zu behalten. Ich beobachtete sie, während ich so tat, als würde ich es nicht tun, und hoffte, dass jemand mit einem Auto kommen würde, um sie abzuholen oder so etwas. Aber nach ein paar Minuten begann sie, auf die Tür zuzugehen. Zuerst langsam und dann, plötzlich, stürmte sie herein, als hätte sie eine schnelle Entscheidung getroffen. Sie kam an die Theke, sagte aber nicht sofort etwas. Sie starrte mich nur an, als würde sie mich einschätzen. Dann, hastig und fast einstudiert, murmelte sie, dass ihr Auto kurz vor den Zapfsäulen liegen geblieben sei. Sie sagte, sie brauche einen Anschubser oder vielleicht etwas Benzin, um zur nächsten Stadt zu kommen. Ich war buchstäblich geschockt. Sie versuchte nicht einmal, ihre Geschichte glaubwürdig zu machen. Ich konnte nicht glauben, dass sie wirklich erwartete, dass ich ihre Lüge schlucken würde. Ich bot an, stattdessen einen Abschleppdienst zu rufen. »Nein, nein«, sagte sie zu schnell und schüttelte den Kopf. »Sie brauche nur eine Taschenlampe, vielleicht ein bisschen Hilfe, um unter die Motorhaube zu schauen.« Irgendetwas stimmte definitiv nicht, das war sicher. Die Art, wie sie sprach, die Art, wie sie meine Reaktion beobachtete, fühlte sich an, als wäre es ein Test. Um fair zu sein, die Leute, die zu dieser Zeit in Tankstellen kommen, sind oft ein bisschen seltsam. Und ich begann mich zu fragen, ob sie wirklich Hilfe brauchte und einfach nur eine komische Person war oder ob sie unter Drogeneinfluss stand. Ich fragte sie, wo ihr Auto geparkt war, und sie sagte, es stehe direkt hinter dem Straßeneingang. Ich war offensichtlich skeptisch, aber dann zeigte sie auf den Monitor hinter mir. Ich drehte mich um, auf den Bildschirm zu schauen, und zu meiner Überraschung stand dort tatsächlich ein Auto. Ich dachte, oh Scheiße, vielleicht braucht dieser Typ wirklich Hilfe. Und dann wurde mir klar, ich war gerade draußen gewesen und hätte mich daran erinnert, wenn dort ein Auto geparkt gewesen wäre. Ich schaute wieder auf den Monitor und sah die kleinste Bewegung in der Nähe der Stoßstange des Autos. Jemand duckte sich, gerade außer Sichtweite. Eine Welle aus Kälte und Panik überkam mich. Ich zwang mir ein lässiges Lächeln ab und willigte ein, ihr zu helfen, aber nicht ohne zu sagen, dass ich mein Handy aus dem Hinterzimmer holen müsse. Ich drehte mich langsam um, ohne sie zu erschrecken. Aber in dem Moment, in dem ich nicht mehr in ihrer direkten Sichtlinie war, drückte ich den Panikknopf unter der Theke. Der Alarm ertönte sofort und schrillte durch den ganzen Laden. Ich erwartete, dass sie mich angreifen würde, aber was sie stattdessen tat, war noch beunruhigender. Ihre nervöse Energie verschwand. Keine falsche Dringlichkeit mehr, kein Hin- und Herwippen mehr. Sie entspannte sich tatsächlich. Ihre gesamte Körpersprache veränderte sich. Und dann lächelte sie. Es war kein Paniklächeln, kein verlegenes Lächeln. Es war ein langsames, wissendes Lächeln, als hätte sie alle Zeit der Welt, als wäre das hier ein Spaß für sie. Ich war schockiert. Ich hatte nicht einmal Zeit, mich körperlich mit ihr auseinanderzusetzen. In einer fließenden Bewegung drehte sie sich um und rannte davon. Ich eilte zu den Monitoren gerade rechtzeitig, um beide fliehen zu sehen, nicht zum Auto, sondern in den Wald hinter der Tankstelle. Das Auto stand einfach da, der Motor aus, die Lichter aus, niemand darin. Als die Polizei eintraf, war alles genau so, wie ich es gesehen hatte. Das Auto stand noch da, aber die Männer waren verschwunden. Es gab keine Fußspuren, die sie weit wegführten, keine Spur von ihnen irgendwo. Und dann wies einer der Beamten auf etwas hin, das mir zuvor nicht aufgefallen war. Die vordere Beifahrertür war offen. Die ganze Zeit über war eine dritte Person im Auto gewesen. Die Polizei nahm meine Aussage auf, überprüfte die Überwachungsbilder und das war's. Ein paar Tage später kontaktierte man mich, um den Fall weiter zu verfolgen. Sie hatten das Auto abschleppen lassen und die Kennzeichen überprüft. Es stellte sich heraus, dass es vor fast einer Woche als gestohlen gemeldet worden war, mehr als 160 Kilometer entfernt. Niemand hatte das Auto zurückgefordert. Es gab keine Vermisstenmeldungen oder andere damit verbundene Verbrechen. Nur ein verlassenes Fahrzeug, mitten im Nirgendwo, ohne Erklärung. Das ist Monate her und es gibt immer noch keine Antworten. Ich weiß nicht, warum Convenience Stores so beliebte Ziele sind, aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich nie wieder eine Nachtschicht arbeiten werde. Dies geschah vor etwa 20 Jahren. Ich war damals 9 Jahre alt, aber meine Eltern haben mir ihre Version der Ereignisse auch mehrmals erzählt, was helfen sollte. Meine Eltern sind Biologen, sie haben sich bei der Arbeit kennengelernt und von da an war es Geschichte. Der Ort, an dem sie damals arbeiteten, war ein Regierungsgebäude, das der biologischen Forschung gewidmet war, die in öffentlichen Regierungsprojekten verwendet wurde, was bedeutet, dass sie dafür verantwortlich waren, die Umwelt zu studieren und Umweltschutzgesetze auf der Grundlage ihrer Studien zu erstellen. Da es sich um ein altes und riesiges Regierungsgebäude handelte, war immer ein Sicherheitsbeamter anwesend, Tag und Nacht. Während des Tages blieben diese Wachen normalerweise an der Rezeption und begrüßten die Leute. Aber nachts machten sie Rundgänge, um sicherzustellen, dass es keine Eindringlinge gab, wegen all der wissenschaftlichen Geräte und Computer im Gebäude. Anfangs schien einer der Wachen der freundlichste Mensch zu sein. Er war immer sehr nett zu mir. Und ehrlich gesagt waren alle Erinnerungen, die ich an ihn vor diesem Vorfall hatte, sehr angenehm. Er begrüßte mich und sprach jedes Mal auf die freundlichste Weise mit mir, wenn meine Eltern mich zur Arbeit mitnahmen. Er bastelte Papierflieger, in denen er erstaunlich gut war, und warf sie mit mir. Er blieb auch an den Tagen, an denen meine Eltern nachts arbeiten mussten, mit mir an der Rezeption. Für mich wurde das natürlich schnell langweilig, also hielt er mir Gesellschaft und unterhielt mich. Meistens redeten wir, spielten mit den Papierfliegern und schauten fern. Alles schien gut genug zu sein, dass meine Eltern ihm vertrauten, mich bei sich zu lassen, was wahrscheinlich ihr größter Fehler war. Eines Nachts mussten meine Eltern länger als gewöhnlich arbeiten. Ich glaube, es war gegen 22 Uhr und sie waren immer noch beschäftigt. Also beschloss dieser Mann, der die Nachtschicht hatte, mich mit auf seinen Rundgang durch das Gebäude zu nehmen. Wir begannen im obersten Stockwerk und überprüften alle Räume auf der Außenseite des Daches. Jeder Raum war so dunkel, dass ich immer ein wenig zurückblieb und wartete, bis er das Licht anschaltete. Dann gingen wir in den zweiten Stock, wo sich das Büro und die Labore meiner Eltern befanden. Wir überprüften die gegenüberliegende Seite des Gebäudes, betraten Labore mit riesigen Abzügen, Mikroskopen und allerlei wissenschaftlichen Geräten, die man sich vorstellen kann. Wir gingen die Treppe hinunter in den ersten Stock, wo sich die meisten Verwaltungsräume befanden. Ich erinnere mich noch daran, einige Karten an den Wänden und überall ausgestopfte Fische als Dekoration gesehen zu haben. Der erste Stock war klar, also war es an der Zeit, die beiden Kellergeschosse zu überprüfen. Ich hätte gedacht, es wäre sinnvoll gewesen, zuerst die Labore auf der rechten Seite zu überprüfen, da die linke Seite am Ende eine Treppe hatte, die zu dem Bereich führte, wo meine Eltern waren. aber aus irgendeinem Grund entschied er, dass wir zuerst diese Seite überprüfen sollten. Wir überprüften alle Labore, aber ich bemerkte, dass sein Tempo sich beschleunigte und er glücklicher und sogar aufgeregter wirkte. Wieder überprüften wir alle Labore, jede Ecke von einem Ende zum anderen, schalteten die Lichter vor uns an und machten sie hinter uns aus, wenn wir gingen. Als wir den letzten Bereich erreichten, schaltete er alle Lichter an und betrat ihn. Es gab 3 separate Büros auf jeder Seite des Labors, und im ersten eilte er zum Drucker, öffnete ihn, nahm 2 Blatt Papier heraus und bastelte schnell 2 Papierflieger. Dann änderte sich alles. Er nahm einen der Flieger, verließ das Büro und warf ihn ans Ende des Raumes. Dann sagte er mir, dass der Flieger, den er gerade geworfen hatte, meiner sei und wir damit dort drinnen spielen könnten. Ich rannte auf die andere Seite des Raumes, um meinen Flieger zu holen, aufgeregt mit ihm zu spielen, und plötzlich gingen die Lichter aus. Als ich mich umdrehte, um zu sehen, was los war, sah ich, wie er das Labor verließ, die Lichter ausschaltete und die Tür abschloss. Ich rannte zur Tür, schlug und trat dagegen, während ich schrie, dass er sie öffnen solle. Die Panik überkam mich aufgrund der Angst, die ich in der Dunkelheit empfand. Durch das Glas der Tür konnte ich sehen, wie er die Flure hinunterging, die Lichter ausschaltete, während er voranschritt und nach einer Kurve verschwand. Ich bin mir ziemlich sicher, dass alles, was ich fühlte, und alle gruseligen Schatten und Monster, die ich dort sah, während ich wartete, Teil meiner Vorstellung waren, aufgrund der Angst, an die ich empfand. Ich kauerte in einer Ecke und konnte Schatten sehen, die sich um mich herum in der Dunkelheit bewegten. Ich konnte nur weinen, verloren und ohne zu wissen, was vor sich ging und warum er das tat. Meine Eltern beendeten schließlich ihre Arbeit, und als sie fertig waren, packten sie ihre Sachen und gingen in die Lobby, um mich abzuholen und nach Hause zu bringen. Als sie ankamen, war der Sicherheitsbeamte an der Rezeption, aber ich war nirgendwo zu finden. Sie gerieten natürlich in Panik und müssen dem Typen 100 verschiedene Beleidigungen an den Kopf geworfen haben. Ich bin mir nicht sicher, wie mein Vater ihn nicht einfach an Ort und Stelle umgebracht hat. Aber als sie den Typen fragten, wo zum Teufel ich war und was er mit mir gemacht hatte, sagte er einfach, er sei mit mir auf den Rundgang gegangen und ich müsse mich irgendwo verlaufen haben. Dies ist ein Gebäude, das man etwa 1,5 Stunden von oben nach unten überprüfen würde, selbst wenn man schnell geht. Also ist die Aussage, ich hätte mich irgendwo verlaufen, nicht gerade hilfreich. Sie suchten stundenlang nach mir, ohne mich zu finden. Erst als ich ein fernes Licht am Ende der Flure sah, die zu dem Labor führten, in dem ich war, hatte ich den Mut aufzustehen, zur Tür zu rennen und so fest wie ich konnte dagegen zu schlagen. Schließlich fanden sie mich dort und zwangen den Wächter, die Tür zu öffnen, um mich herauszuholen. Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, in dieser Nacht geschlafen zu haben. Und wenn doch, muss es aus Erschöpfung gewesen sein. Aber ich weiß, dass ich meine Mutter die ganze Nacht bei mir im Zimmer bleiben ließ. Natürlich reichten meine Eltern eine Beschwerde gegen den Wächter ein. Und als sie das taten, wurde der Typ untersucht. Tatsächlich wurde er gefeuert und verhaftet. Nicht dafür, dass er mich eingesperrt hatte, wo mich wahrscheinlich niemand gefunden hätte, sondern weil er sich mit Kriminellen zusammengetan hatte, um Computer und Geräte aus dem Gebäude zu stehlen und sie auf irgendeinem Schwarzmarkt zusammen mit den Informationen und Festplatten zu verkaufen und damit Geld zu verdienen. Bis dahin hatte er bereits viele alte Computer gestohlen, ohne dass es jemand bemerkt hatte, und wer weiß, was seine Pläne für mich in dieser Nacht waren. Ich bin nicht überzeugt, dass das Einsperren eines weinenden Kindes in der Dunkelheit, versteckt in irgendeinem Raum, genau das normalste Verhalten ist, wenn man nicht versucht, es zu verstecken und später abzuholen, wenn alle anderen gegangen sind, um es als Teil seiner Ware zu verkaufen. Glücklicherweise hatte er nie die Gelegenheit dazu, und ich hoffe wirklich, dass er das mit keinem anderen Kind gemacht hat. Ich bin 34 Jahre alt und arbeite seit vielen Jahren in der Bibliothek. Die Bibliothek ist sehr schön. Die Hälfte besteht aus Glas und die andere Hälfte hat beruhigende Holzverkleidungen. Es war einer der besten Jobs, die ich je hatte, bis dieser Vorfall passierte. Die Bibliothek ist von 8 Uhr morgens bis 20 Uhr abends geöffnet. Danach, bevor ich nach Hause gehe, sortiere ich die Bücher bis 22 Uhr. Normalerweise muss nur eine Person bis zu dieser Zeit bleiben. Da ich ledig bin und mich zu Hause langweile, biete ich mich oft freiwillig an, zu bleiben und die Bücher zu sortieren. An einem Donnerstag war alles sehr ruhig und als es 20 Uhr wurde, war ich wie üblich noch da. Mein Kollege hatte eine Party, also musste er gehen. Ich verabschiedete mich von ihm und begann, die Bücher zu sortieren. Ich nahm die Kiste mit allen zurückgegebenen Büchern, stellte sie an ihren Platz und überprüfte das Computersystem, um sicherzustellen, dass sie registriert waren. Normalerweise ist das sehr einfach, da ich nur die Bücher scanne, aber unser Scanner ist seit einem Monat kaputt. Es ist seltsam, wie eine so schöne Bibliothek wie unsere einen kaputten Scanner hat, den die Stadt nicht ersetzen will. Nun, es störte mich nicht, ein paar Minuten länger nach 22 Uhr zu bleiben. Ich konnte trotzdem alles fertig sortieren. Während ich die Kiste überprüfte, die ich gerade zum Tresen gebracht hatte, hörte ich, wie sich die Haupttüren öffneten und schlossen. Normalerweise, wenn ich vergesse, die Türen abzuschließen und jemand hereinkommt, sage ich einfach: "Es tut mir leid, wir haben geschlossen." Die Leute verstehen das und machen keine Probleme. Aber als ich zu den Haupttüren schaute, sah ich niemanden dort. Es schien, als hätte sich die Tür von selbst geöffnet oder als wäre jemand schnell hereingekommen, bevor ich schauen konnte, was seltsam gewesen wäre. Also nahm ich an, dass jemand die Tür geöffnet haben musste, bevor er bemerkte, dass sie geschlossen war, und dann feststellte, dass wir bereits geschlossen hatten. Also ignorierte ich es und arbeitete weiter, blieb aber wachsam, falls jemand versuchte, sich einzuschleichen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Kinder aus der örtlichen Mittel- und Oberstufe versuchen, sich einzuschleichen und die Nacht zu bleiben. Ich weiß nicht, warum sie das tun, aber manchmal verstecken sich auch Erwachsene hinter den Regalen von Walmart und verbringen die Nacht, ohne dass die Mitarbeiter es merken. Aber die Bibliothek ist anders, da die meisten dieser Läden 24 Stunden geöffnet sind, die Bibliothek jedoch um 20 Uhr schließt. Wenn ein Kind sich weigert zu gehen, muss ich bleiben, bis es geht. Ein paar Minuten nach 22 Uhr ist in Ordnung, aber bis 23 Uhr mit Teenagern zu diskutieren, bis die Polizei eintrifft, ist es nicht. Jedenfalls begann ich, die Bücher in verschiedene Gruppen zu sortieren, als ich plötzlich Schritte im Sachbuchbereich hörte. Ich versuchte zu schauen, aber eine dekorative Säule versperrte meine Sicht. Der Sachbuchbereich befindet sich im Erdgeschoss mit vielen Gängen, aber es dauerte nicht lange, bis ich jeden überprüft hatte. Es war niemand dort, also kehrte ich zum Tresen zurück. Aber gerade als ich mich hinsetzen wollte, hörte ich ein anderes Geräusch. Eines, das mich ehrlich gesagt ein wenig erschreckte. Es klang, als würde jemand sehr schnell flüstern, als wollte er nicht gehört werden, aber sich auch nicht zurückhalten können. Da begann ich zu glauben, dass es vielleicht ein Geist war, aber meine Kollegen hatten mir nie Geistergeschichten erzählt, also hatte ich nie gedacht, dass die Bibliothek verflucht sein könnte, und ich war nicht bereit, das jetzt zu denken. Versteht mich nicht falsch, ich mag Geistergeschichten und habe früher oft Ghost Hunters gesehen. Ich ging zur nahen Wand und schaltete die Lichter im Obergeschoss ein. Ich rief und sagte jedem, der dort sein könnte, dass die Bibliothek geschlossen sei. Ich müsste sie nicht einmal begleiten, da man, obwohl die Türen abgeschlossen sind, von innen immer noch hinausgehen kann, was ziemlich praktisch ist. Ich rief zweimal, aber niemand antwortete. Erst als ich oben auf der Treppe ankam, hörte ich plötzlich schnelle Schritte, die sich von mir entfernten. Es klang, als kämen sie von der Treppe auf der anderen Seite. Langsam ging ich zwischen den Gängen oben durch, überprüfte jeden wie zuvor und ging zur anderen Treppe. Nachdem ich nichts Seltsames oder Ungewöhnliches gefunden hatte, benutzte ich die nächste Treppe, um zurück ins Erdgeschoss zu gelangen. Aber auf der zweiten Stufe von oben sah ich etwas auf dem Boden. Ein Schauer lief mir über den Rücken, als ich feststellte, dass es Blut war. Ich fragte mich, ob das wirklich geschah. War es ein Raubüberfall? Ein rachsüchtiger Geist oder einfach jemand, der an diesem Tag Nasenbluten hatte und es nicht aufgewischt hatte? Aber dann konnte ich nicht anders, als zu bemerken, dass das Blut ziemlich frisch aussah. Ich kehrte zum Tresen zurück und rief noch einmal eine Warnung, aber wieder gab es keine Antwort. Also setzte ich mich an den Tresen und beendete das Sortieren der Bücher in Kategorien, bevor ich sie wieder in die Regale stellte, wo sie hingehörten. Sozialwissenschaften, Sprachen, Naturwissenschaften und all diese interessanten Dinge. Ich überprüfte den Computer erneut, wo ich gerade eine Liste der zurückgegebenen Bücher eingegeben hatte. Als alles in Ordnung schien, klickte ich, um den Eintrag zu bestätigen. Fast unmittelbar nach dem Klicken begannen die Flüsterstimmen wieder. Diesmal kamen sie von hinter mir. Ich stand schnell auf und drehte mich um, schaute zurück. Alles, was ich sah, war eine große, dunkle Gestalt, die von einem Gang in einen anderen ging. Es sah definitiv wie ein Mann aus, ein großer, schwerer Mann. Ich stolperte zurück, griff nach dem Telefon auf dem Tresen. Ich fand es und hielt es an mein Ohr, dann wählte ich den Notruf. Jemand antwortete und ich sagte ihnen, dass jemand in der Bibliothek sei, der gefährlich sein könnte und nicht gehen wollte. Sie wollten, dass ich in der Leitung blieb, aber da das Telefon am Tresen mit einem Kabel verbunden war und ich nicht an einem Ort feststecken wollte, sagte ich ihnen, ich würde auflegen und an der Haupttür warten. Dann ging ich zu den Lichtschaltern an der Wand und schaltete alle Lichter im Gebäude ein. Ich blieb am Tresen, obwohl ich nach draußen hätte gehen sollen. Aber warum sollte sich jemand so hier einschleichen? Warum flüsterten sie auf diese Weise? All das ließ mich glauben, dass ich Angst vor etwas haben musste. Gerade als ich mich endlich überzeugt hatte, hinauszugehen, selbst wenn ich es langsam tun musste, hörte ich mehr Flüstern. Diesmal kam es von oben, aus dem zweiten Stock. Und das ist wichtig für das, was danach geschah. Plötzlich fiel etwas Schweres auf mich. Ich wurde zu Boden gedrückt und spürte eine Welle von Schmerzen in meinem ganzen Körper. Ich schrie, befreite mich und drehte mich um zu sehen, was auf mich gefallen war. Ich sah einen großen Mann dort stehen. Er zitterte und murmelte vor sich hin, sagte Dinge, die keinen Sinn ergaben. Anstatt mich anzusehen, schaute er sich immer wieder um und dann wieder auf mich, als wäre er verwirrt. Dieser Mann schien geistig verwirrt zu sein, aber das spielte keine Rolle, weil ich in ernsthafter Gefahr war. Der Schmerz durchzog immer noch meinen Körper, aber irgendwie stand ich auf und rannte zur Seitentür. Ich stieß die Tür auf und rannte hinaus, fast versehentlich mit einem Polizisten zusammenzustoßen. Ich erzählte ihnen von dem Mann drinnen, wie er mich angegriffen hatte und verrückt zu sein schien. Ich benutzte meine Schlüssel, um sie hereinzulassen, und sie durchsuchten alles. Sie überprüften beide Stockwerke, jeden Gang, jede Ecke, aber sie fanden nichts außer einem Blutstropfen auf der Stufe, die ich gesehen hatte. Ich fühlte mich ein paar Tage lang ängstlich und unruhig, egal ob zu Hause oder anderswo. Dieser Mann, wer auch immer er war, hat mich wirklich mitgenommen. Nachdem die Polizei das Gebiet durchsucht hatte, blieb einer der Beamten bei mir draußen. Er rief einen Krankenwagen und versuchte dann, mich zu beruhigen, indem er seine Gedanken über die Person teilte, die mich angegriffen hatte. Selbst daran zu denken, macht mir Angst. Wir leben in einer netten Stadt. Ich hätte nie gedacht, dass es solche Leute hier gibt. Ich schätze, ich war geschützter, als ich dachte. Die Bibliothek gab mir eine Woche bezahlten Urlaub, um mich besser zu fühlen. Ich arbeite immer noch dort und wir haben nie mehr über diesen Mann erfahren, also wurde er nie gefasst. Aber für etwa ein Jahr hatten wir einen Polizisten bei uns in der Bibliothek. Ich glaube, das ist der einzige Grund, warum ich nicht gekündigt habe. Als ich 20 Jahre alt war, arbeitete ich in einer Tankstelle am anderen Ende der Stadt, in der ich lebte. Ich hatte gerade die Highschool abgeschlossen und übernahm die Nachtschicht, um etwas zusätzliches Geld zu verdienen, da mein Hauptjob nicht viel bezahlte. Die Tankstelle war die ganze Nacht geöffnet, aber meine Schicht war von 19 Uhr bis Mitternacht, was gut passte, weil mein anderer Job um 17 Uhr endete. Es klingt nach einem anstrengenden Zeitplan. Und das war es auch. Aber um ehrlich zu sein, war die Arbeit sehr einfach. Es wurde noch besser, weil ich mich mit allen meinen Kollegen gut verstand. Der Laden selbst war nie sehr voll, da die meisten Leute an der Zapfsäule bezahlten. Die Nächte bestanden meist aus Instagram-Durchstöbern und Witzen mit meinem Kollegen, unterbrochen von gelegentlichen Kunden, die nach der Toilette fragten. Die Nachtschichten hatten immer zwei Mitarbeiter, nicht weil es viel zu tun gab, sondern aus Sicherheitsgründen. Es ist immer besser, eine andere Person in der Nähe zu haben, um aufeinander aufzupassen. und meine Kollegen und ich nahmen diese Verantwortung sehr ernst. Dieser Vorfall geschah an einem Donnerstagabend gegen 23 Uhr. Ich war dort und ein anderer Typ, John. Er war jünger als ich, 18 Jahre alt, glaube ich, und noch in der Highschool. Er hatte kurzes, rotes Haar und ein glattes Gesicht. Er musste sich nicht einmal rasieren. Ich hatte dort länger gearbeitet als er, und wir hatten eine Art große Schwester-Kleiner-Bruder-Dynamik zwischen uns. Er fragte mich, wie man alles machte, obwohl ich sicher bin, dass er klug genug war, es selbst herauszufinden. Es war Mitte August, und obwohl es spät in der Nacht war, war der Laden unglaublich heiß. Deshalb ließen wir oft die Hintertür zum Hinterhof offen, damit etwas frische Luft hereinkam. Jedes Mal, wenn jemand durch die Vordertür kam, war es eine willkommene Abkühlung von der Sommerhitze. Das sagte, John und ich hatten viel Spaß beim Reden und Scherzen, wenn der Laden in den späten Stunden leer war. Ich war im vorderen Teil des Ladens und räumte einige Regale ein, und John war hinten und organisierte das Lager. Da bemerkte ich, dass zwei Autos auf den Laden zufuhren. Eins war ein alter Sedan mit ein paar Rostflecken auf der Karosserie und das andere war ein weißer Minivan mit getönten Scheiben. Der Minivan fuhr zu einer der Zapfsäulen und das Auto parkte auf einem der vorderen Plätze. Ich beendete schnell, was ich tat, und ging zur Theke, falls einer von ihnen etwas bezahlen musste. Zu diesem Zeitpunkt war ich mir nicht sicher, ob die beiden zusammen waren, aber ich vermutete, dass sie es wahrscheinlich waren, da zu dieser Stunde nur sehr wenige Kunden kamen und dass zwei Fahrzeuge gleichzeitig ankamen, war, gelinde gesagt, ungewöhnlich. Ich wartete ein paar Minuten und schließlich kam ein Mann in den Laden. Er war ein kleiner Typ, wahrscheinlich 30 Jahre alt und dünn wie ein Stock. Er trug ein weißes T-Shirt und eine blaue, lockere Jeans, die mindestens zwei Nummern zu groß schien. Er sah mich direkt mit einem leeren Ausdruck in seinem Gesicht an. Der Mann ging auf mich zu, ohne mich aus den Augen zu lassen, während er sich der Theke näherte. Ich sah, wie er hinter seinen Rücken griff, und bevor ich es merkte, starrte ich direkt in den Lauf einer Pistole. Der Laden hatte einen stillen Alarm, den ich unauffällig aktivieren konnte, aber er war ein paar Schritte entfernt. Und ich konnte es nicht riskieren, irgendwelche Bewegungen zu machen. John war hinten, und ich wusste, dass er hören konnte, was im Laden vor sich ging, also sagte ich laut: »Kein Problem, Sir, schießen Sie nicht. Nehmen Sie, was Sie wollen.« Das hätte John genug Anlass geben sollen, die Polizei zu rufen. Als ich das jedoch sagte, rollte der Mann die Augen und lächelte. Dann schaute er zur Seite. Ich drehte mich um, um in die gleiche Richtung zu schauen. Und was ich sah, war John, bewusstlos, der von einem zweiten Mann von hinten hereingebracht wurde. Er musste durch die offene Hintertür hereingekommen sein. Dann verlangten sie das Geld. Ich öffnete schnell die Kasse und leerte sie in eine Tüte, dann übergab ich sie einem von ihnen. Danach füllte ich eine weitere Tüte mit allen Lotteriescheinen und gab sie ihnen ebenfalls. Der Mann, der John festhielt, sagte mir: »Wenn ich die Polizei nicht rufen würde, würden sie ihn unversehrt gehen lassen.« Danach gingen beide Männer durch die Vordertür hinaus. Einer von ihnen trug immer noch John, und beide Autos fuhren weg. Ich stand dort für das, was wie Stunden schien, aber wahrscheinlich nur ein paar Minuten waren. Ich zögerte, die Polizei wegen dem, was der Mann gesagt hatte, zu rufen, aber bald entschied ich, dass ich es tun musste. Ich wählte den Notruf und meldete den Vorfall. Die Polizei kam innerhalb von Minuten und überprüfte die Sicherheitsaufnahmen. Ich wartete so geduldig wie möglich, unter den gegebenen Umständen. Nicht lange danach sagte mir einer der Beamten, dass sie das Kennzeichen eines der Autos hatten sehen können. Sie waren wohl nicht die klügsten Kriminellen. Später in dieser Nacht erfuhr ich, dass beide Männer von der Polizei gefasst worden waren, und ich wurde zur Wache gebracht, um sie zu identifizieren. Ein enormes Gefühl der Erleichterung durchflutete meinen ganzen Körper, als ich diese beiden Typen in einer Gegenüberstellung stehen sah. Ich zeigte schnell auf die beiden Männer, die nicht klug genug gewesen waren, ihre Gesichter zu verdecken. Danach fragte ich einen der Beamten, wo John sei. Er sah mich mit einem ernsten Ausdruck an und legte seine rechte Hand auf meine Schulter. Dann sagte er mir, dass John nie gefunden worden sei. Die Suchteams arbeiteten Tag und Nacht in den folgenden Tagen. Aber sie fanden nichts, und schließlich wurde die Suche eingestellt. Bis heute weiß niemand, was mit John passiert ist, da keiner der Männer sprach und keine Beweise gefunden wurden. Das lastet seitdem schwer auf meinem Gewissen. John und ich sollten aufeinander aufpassen. Und ich kann nicht umhin zu glauben, dass ich ihn im Stich gelassen habe. Ich frage mich immer, ob die Dinge anders gelaufen wären, wenn ich die Polizei nicht gerufen hätte, wie einer der Männer gesagt hatte. Vielleicht hätten sie ihn gehen lassen, vielleicht nicht. Ich denke, das Nichtwissen ist das Schwierigste an allem und ich muss jeden Tag damit umgehen. Ich habe in den letzten 5 Jahren in einer Tankstelle gearbeitet. Die meiste Zeit habe ich die Nachtschicht gemacht, die von 21 Uhr bis 5 Uhr morgens ging. Es hat mich nicht gestört, aber es war nicht wirklich meine Wahl. Es war das Einzige, was zu der Zeit verfügbar war, und ich brauchte einen Job. Irgendwann wechselte ich zur Tagschicht, aber das war nur, weil sich meine Umstände geändert hatten. Ich begann zur Schule zu gehen und konnte nicht die ganze Nacht wach bleiben und dann im Unterricht einschlafen. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätte ich weiterhin die Nachtschicht gemacht, weil sie viel einfacher war. Es gab sehr wenige Kunden und fast nichts zu tun. Die Bezahlung war auch ein bisschen besser. Im Laufe der Jahre habe ich viele seltsame Dinge erlebt, während ich in der Nachtschicht arbeitete, aber hier geht es um etwas extrem Unheimliches und Seltsames, das mir passiert ist. Unsere Tankstelle lag an einer kleinen Straße, die nicht sehr befahren war. Wir waren die einzige Tankstelle in vielen Kilometern Umkreis und es gab nicht viel mehr in der Nähe. Es gab keine Geschäfte oder andere Unternehmen, nur Wälder. Es gab auch einige Felder in der Nähe und ein paar Häuser. Aber das nächste war wahrscheinlich 20 Minuten entfernt. Es war ein ziemlich abgelegener Ort. Ich kam etwa 15 Minuten vor Schichtbeginn zur Arbeit und parkte mein Auto vorne. Es war bereits dunkel, aber die Außenlichter des Gebäudes waren hell. Die Tankstelle war wie eine kleine Lichtblase in einem Meer aus Dunkelheit. Das Summen der Neonlichter war laut, als ich an ihnen vorbeiging. Ich konnte Schwärme von Motten sehen, die sich um sie versammelten. Ich betrat die Tankstelle und sah Carlos, einen meiner Kollegen. Seine Schicht war fast zu Ende, aber ich kam gerne ein bisschen früher, um mich mit ihm zu unterhalten. Manchmal blieb er noch eine Weile bei mir, bevor er ging. Sobald Carlos gegangen war, erledigte ich den größten Teil meiner Arbeit. Ich konnte sie schnell abschließen, weil in den ersten 2 Stunden meiner Schicht kein einziger Kunde hereinkam. Danach hatte ich nicht viel zu tun, außer mich um die Kasse zu kümmern und Kunden zu helfen, wenn sie Probleme mit den Zapfsäulen hatten, da diese integrierte Zahlungssysteme hatten, also gab es normalerweise nicht viel für mich zu tun. In den nächsten Stunden passierte nicht viel. Ich machte ein Kreuzworträtsel, während ich Musik auf meinem Handy hörte. Ich hatte nur einen Kopfhörer drin, falls ein Kunde hereinkam, damit ich die Tür hören konnte. Dann hörte ich 3 laute Schläge von draußen. Es klang, als würde jemand gegen unsere Hintertür klopfen. Das war unglaublich seltsam, weil ich kein Auto ankommen sah und Carlos schon lange weg war. Ich dachte, es sei meine Einbildung, aber dann hörte ich noch einen Schlag. Ich wusste, ich musste nachsehen. Also schaltete ich meine Musik aus und steckte mein Handy in die Tasche. Dann ging ich zur Vordertür. Als ich hinausging, bestätigte ich, dass tatsächlich nur mein Auto dort stand. Ich ging weiter zur Rückseite des Ladens. Es war überall gut beleuchtet. Als ich um die Ecke zur Rückseite bog, sah ich ihn. Ein Mann stand dort, mit dem Rücken zu mir. Das helle Neonlicht überflutete ihn mit diesem künstlichen Glühen. Er hatte graues Haar, das unter einer Baseballkappe hervorlugte. Ansonsten trug er ein schwarzes T-Shirt und Shorts. Es war Sommer. Aber die Nächte wurden trotzdem ziemlich kalt, also war das auch seltsam. »Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen?«, sagte ich. Er rührte sich nicht. Ich wartete ein paar Sekunden und fragte dann noch einmal. Keine Antwort. Er stand immer noch mit dem Rücken zu mir, also ging ich um ihn herum, um Augenkontakt herzustellen. Ich hielt viel Abstand, weil ich schon ein bisschen Angst hatte. Als ich auf die andere Seite kam, konnte ich fast sein Gesicht sehen. Aber sein Kopf war nach unten geneigt. Ich machte 2 Schritte näher auf ihn zu und als ich das tat, hob der Mann seinen Kopf abrupt und sah mich an. Er hatte das gruseligste Lächeln, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Nachdem das passiert war, trat ich etwa 10 bis 20 Fuß zurück und beobachtete ihn weiter. Sobald ich etwas Abstand zwischen uns gebracht hatte, drehte sich der Mann um und ging in den dichten Wald. Ich ging zurück zur Tankstelle. Sobald er außerhalb des Lichts war, war er in völliger Dunkelheit. Ich konnte nicht sehen, wohin er danach gegangen war und hatte keine Ahnung, wohin er hätte gehen können. Wie gesagt, es gab keine anderen Autos. Und dieser Ort war so abgelegen, dass man ihn nicht zu Fuß erreichen konnte. Es wäre ein sehr langer Weg gewesen. Nachdem er gegangen war, ging ich zurück in den Laden und versuchte zu verstehen, was gerade passiert war. Ehrlich gesagt wusste ich nicht, was ich tun sollte. Ich hätte die Polizei rufen können, aber wofür? Ich denke, er klopfte an die Tür, was illegal sein könnte, aber das schien übertrieben. Ich hätte anrufen können, um eine Art Wohlfahrtskontrolle zu machen, aber in dem Moment war ich so verwirrt, dass ich nicht wusste, was ich tun sollte. Ich beendete meine Schicht wie gewohnt und ging dann nach Hause. Als ich am nächsten Nachmittag aufwachte, überprüfte ich mein Handy. Ich erfuhr aus den Nachrichten, dass am Morgen eine vermisste Person gemeldet worden war. Die Beschreibung passte nicht zu dem Mann, den ich gesehen hatte. Er war mindestens 50 Jahre alt, aber die vermisste Person war ein 22-jähriger Junge. Trotzdem rief ich die Polizei an, um zu melden, was ich gesehen hatte, da ich dachte, es könnte zusammenhängen. Die Polizei sagte, sie würden es untersuchen, aber ich habe nie wieder etwas gehört. Ich weiß immer noch nicht, ob die beiden Vorfälle zusammenhängen, aber ich denke, es wäre zu viel Zufall, wenn sie es nicht wären. Etwas Unheimliches ist in dieser Nacht passiert und ich habe keine Ahnung, wie nah ich dran war, Teil davon zu sein. Während des letzten Einsatzes meiner Einheit war ich in Japan. Ich war in der Infanterie des Marine Corps und meine Kompanie hatte die Gelegenheit, von Okinawa nach Südkorea zu einem Trainingsmanöver zu gehen, das etwa einen Monat dauerte. Bei der Rückkehr zum Camp Schwab in Okinawa wurden unsere gepackten Vorräte in zwei Versandcontainern, sogenannten Connex Boxes, zurückgeschickt. Bis die Kisten entladen und inventarisiert werden konnten, musste ein bewaffneter Wachposten Wache stehen, um sicherzustellen, dass niemand an unserer Ausrüstung herumspielte. Dinge wie Übungsmunition und Schneeschuhe wurden in den Kisten aufbewahrt und die waren nicht billig. Die Wache musste immer aus zwei Personen desselben Zuges bestehen, falls etwas passierte und es einen Notfall gab. Allerdings bekamen wir nur ein Gewehr mit einem Magazin mit scharfer Munition. Ich wurde einer der schlimmsten Schichten zugeteilt, von 1 Uhr bis 3 Uhr morgens. Aber es machte mir nicht viel aus, weil wir am nächsten Tag aufgrund eines Feiertags frei hatten und ich war mit einem guten Freund von mir eingeteilt. Sein Name war Long und wir waren oft zusammen unterwegs. Um zu diesem Motorpool zu gelangen, mussten wir 15 Minuten früher loslaufen, um 15 Minuten vor unserer Schicht dort zu sein. Alle Veteranen, die das lesen, werden wissen, wovon ich spreche. Jedenfalls verirrten wir uns komplett und bogen falsch ab, kamen auf der Seite der Basis heraus, die zum Trainingsgelände führte. Wir liefen etwa 120 Meter einen riesigen Hügel hinauf, der schließlich zu einem Schießplatz führt, und fanden eine brennende Zigarette auf dem Weg, die noch rauchte. Niemand sollte zu dieser Zeit im Trainingsgelände sein. Also korrigierten wir schnell unseren Weg und kehrten zur Basis zurück. Wir fühlten uns unwohl bei dem Gedanken, dass jemand dort draußen in der Dunkelheit allein rauchte. Schließlich fanden wir den Motorpool. Als wir ankamen, waren Long und ich überrascht, dass das Militär uns diesmal nicht veräppelt hatte. Wir sahen die Marines, die wir ablösten, an den Türen eines JLTV hängen, den sie uns zum Sitzen gelassen hatten. Ein JLTV ist im Grunde ein gepanzertes Ersatzfahrzeug für einen Humvee. Allerdings waren die Gesichter unserer Ablöser blass. Ein Korporal starrte eine Minute lang leer und sagte: »Was zum Teufel, Mann? Das ist nicht lustig, und du weißt, dass es das nicht ist. Ich hätte dich erschießen können.« Ich war verwirrt und fragte: »Wovon redest du? Wir haben uns verlaufen und sind ins Trainingsgelände geraten.« Er schien nur perplex, und dann sprach der andere Korporal und sagte: »Wer war dann derjenige, der nach einem Sanitäter rief und heftig am Zaun des Motorpools rüttelte? Wir sind nicht dumm, und ich bin nicht mal wütend. Ich will nur wissen, wie du durch dieses dichte Gestrüpp gekommen bist. Der einzige andere Weg, auf diese Seite des Zauns zu gelangen, ist durch dieses Loch.« Er zeigte auf ein riesiges Loch neben dem JLTV. »Wir hätten dich vorbeigehen sehen«, sagte er. Wir erklärten ihnen jeden unserer Schritte und schließlich glaubten sie uns. Sie entfernten das Magazin vom Gewehr und stellten sicher, dass es leer war, bevor sie es uns übergaben. Nachdem wir es erhalten hatten, steckte ich das Magazin schnell wieder ein und wir verabschiedeten uns. Ich sollte ihm Bescheid sagen, wenn es noch etwas gab, während er es aufschrieb. Wir würden unseren Zugführer am Morgen informieren. Ich stieg auf den Beifahrersitz, während Long sich ans Steuer setzte. Nachdem es wie eine Ewigkeit schien, begannen wir zu reden. Kurz darauf begann er einzuschlafen. Ich ließ ihn, da nur wir beide da waren und ich überhaupt nicht müde war. Nicht lange danach schwöre ich, dass ich eine Bewegung sah, aber ich sah nichts deutlich. Okinawa hat zu viele streunende Katzen, also ignorierte ich es, obwohl sich etwas in der Atmosphäre geändert hatte. Ich fühlte, als ob etwas schrecklich falsch war oder als ob ich etwas Schreckliches miterlebte, aber ich sah nichts. Plötzlich hörte ich eine schwache Stimme, die sagte, »Hey, Marine!« Es war fast die Zeit, als unsere Ablöser kommen würden, also dachte ich, es wären sie, weckte Long und wir stiegen aus dem Fahrzeug. Was dann passierte, war das Verrückteste, was ich je in meinem Leben erlebt habe. Selbst beim Schreiben fühle ich, dass wir vielleicht beide eine massive Halluzination hatten. Aus den Büschen und durch dieses Loch kam ein Mann, ein Marine, aber er war keiner von uns. Er trug keine Waffe, aber er hielt einen alten Helm in einer verbundenen Hand, der einige Finger zu fehlen schienen. Sein Gesicht und seine Uniform waren voller Blut, nicht die Uniform, die wir trugen, sondern eine alte aus den Weltkriegen. Seine Hose war völlig zerrissen und er war voller Schnitte. Es sah aus, als wäre er gerade durch die Hölle gegangen. In diesem Moment waren wir beide wie gelähmt. Er sah auf seinen Arm und Ellbogen, die einen hässlichen Schnitt hatten. Und dann sah er Long an. Er sagte zwei Dinge. Das erste war, »Kann ich einen davon haben?« und zeigte auf Longs Ladetasche. Long hatte nur seine Zigaretten in dieser Tasche, also zog er instinktiv die Packung heraus. Nervös sagte er, »Diese?« Der Mann nickte einfach, also zog Long eine Zigarette heraus und gab sie ihm. Die mysteriöse, blutige Gestalt vor uns zündete sich die Zigarette an und knurrte ein »Danke«. Dann drehte er sich um, humpelte und verschwand wieder im Dschungel durch das Loch. Wir hörten, wie er sich durch das Gebüsch kämpfte, bis der Sound verklang. Sobald unsere Ablöser ankamen, erzählten wir ihnen alles und sie lachten uns ins Gesicht. Wir waren uns einig, dass wir es uns vielleicht eingebildet hatten, aber als wir am nächsten Morgen aufwachten und zusammen zur Kantine gingen, sah Long mich nervös an. Ich brach das Schweigen und fragte ihn, was los sei. Er sagte, »Diese Zigarettenpackung von letzter Nacht war neu. Ich bin heute Morgen aufgewacht und es fehlt eine Zigarette. Es ist die, die ich herausgenommen habe, als... Du weißt schon, was passiert ist. Es ist wirklich passiert. Die Zigarette ist weg. Es sind einige Jahre vergangen, seitdem, und ich habe es nur ein paar Leuten erzählt. Die meisten sagen, es sei erfunden, aber ich habe einen Neffen, der gerade aus Okinawa zurückgekehrt ist, und ohne dass er es wusste, ist mir das passiert. Er kam zu mir und sagte, »Du wirst nie glauben, was meinem Freund passiert ist, der als Torwache arbeiten musste.« Ich sagte, »Lass mich raten, ein Marine aus dem Zweiten Weltkrieg brauchte eine Zigarette, bevor er zurück zur Arbeit ging, richtig?« Sein Kiefer fiel herunter und er sagte, »Woher weißt du das?« Ich zuckte nur mit den Schultern und sagte, »Glück.« Nach weiteren Recherchen Jahre später fand ich heraus, dass es mehrere Berichte darüber gibt, dass so etwas passiert, und sogar einige Typen, mit denen ich später diente, erlebten etwas Ähnliches mit einem mysteriösen Mann. Ich bin kein großer Gläubiger an das Paranormale, und das war ich nie, aber ich habe keine logische Erklärung, wer dieser Mann war. Ich hoffe nur, dass, während er seinen spirituellen Kampf in den Dschungeln von Okinawa fortsetzen muss, seine Brüder bereit sind, ihm eine Sekunde Zeit zu lassen, um sich zu entspannen und eine Zigarette zu rauchen. Das ist es, was Familie tut. Ich hoffe, er hat Erfolg bei seiner Mission, was auch immer das sein mag, damit er eines Tages in Frieden ruhen kann. Ich arbeite in der Nachtschicht in einer Tankstelle in meiner Stadt. Es war nicht weit von meiner Wohnung entfernt, also konnte ich an den meisten Tagen, zumindest im Sommer, zu Fuß zur Arbeit gehen und zurück. Nachts zu laufen konnte ziemlich gruselig sein, besonders weil meine Nachbarschaft ein ernsthaftes Kriminalitätsproblem hat. Ich habe viele Geschichten, die das belegen, und dies ist eine davon. Die Tankstelle lag an einer ruhigen Straße. Ihr Neonschild leuchtete hell gegen den dunklen Nachthimmel. Es war ein bescheidenes Geschäft, mit einem kleinen Convenience-Store, der mit Snacks, Getränken und verschiedenen anderen Artikeln gefüllt war. Die Zapfsäulen waren gut vom Tresen aus sichtbar. Als die Nacht fortschritt, war ich ziemlich gelangweilt. Man kann nur so viel Zeit in den sozialen Medien verbringen. Es waren nicht mehr als 10 Kunden die ganze Nacht über gekommen und es waren bereits mehr als 5 Stunden vergangen. Es war 3 Uhr morgens. Hinter dem Tresen saß ich auf einem Hocker, die Augen schwer von den langen Stunden der Nachtschicht. Ich schaute auf die Regale, ordentlich und gut bestückt, und ich hatte bereits alle meine Aufgaben in der ersten Stunde meiner Schicht erledigt. In dieser Nacht schien die Atmosphäre ungewöhnlich ruhig. Es waren keine Kunden in Sicht. Ich schaute auf den Parkplatz und sah ein Auto, das in der Ecke geparkt war, jenseits der Zapfsäulen. Es schien fehl am Platz zu sein. Es war ein großer SUV, schwarz, glaube ich. Aber es war schwer, das in der Dunkelheit zu erkennen. Ich strengte meine Augen an, um besser zu sehen. Ich hatte noch keinen Verdacht. Es gab einfach nichts Interessanteres zu tun. Was ich als nächstes sah, war erschreckend. 2 bullige Männer näherten sich dem SUV und schleppten einen anderen Mann, der zu kämpfen schien. Sie schoben ihn ins Innere des SUVs. Mein Herz stockte und eine Welle von Adrenalin durchflutete mich. In meinem Schockzustand wusste ich nicht, was ich tun sollte, obwohl ich wusste, dass ich die 911 anrufen oder zumindest den Alarm auslösen sollte. Bevor ich eines von beidem tun konnte, blickte einer der Männer auf und unsere Augen trafen sich durch das Fenster des Ladens. Ohne zu zögern betrat der Mann abrupt den Laden. Seine schweren Schritte hallten auf dem Linoleumboden wider. Er war ein großer Typ, mindestens 1,88 Meter und muskulös, obwohl auch ein bisschen übergewichtig. Er hatte ein Doppelkinn, aber er sah stark aus. Ich bin mir sicher, er könnte mich in 2 Teile spalten, wenn er wollte. Ich bin 1,70 Meter groß und wiege etwa 54 Kilo. Er kam zum Tresen, ohne auch nur zu versuchen, freundlich zu wirken, und begann mich darüber auszufragen, was ich gesehen hatte. In diesem Moment war ich zu verängstigt, um den Alarm auszulösen. Ich glaubte nicht, dass ich es tun könnte, ohne dass er es bemerkte, obwohl er in Reichweite meines Fußes war. Ich leugnete, etwas gesehen zu haben, in der Hoffnung, seine Verdachtsmomente abzulenken. Die Spannung in der Luft war greifbar, aber ich glaube, er glaubte mir. Ich war wirklich verängstigt, aber ich muss einen guten Job gemacht haben, es zu verbergen. Ich vermute, der Mann dachte, es sei zu dunkel gewesen, als dass ich etwas hätte sehen können. Nach mehreren langen Sekunden entspannte sich der Blick des Mannes und widerwillig verließ er den Laden. Ich schaute aus dem Fenster, während der SUV davonfuhr. Meine Gedanken waren bei dem Mann, den sie auf die Rückbank gezerrt hatten. Ich hatte nicht viel Zeit, ihm zu helfen, also rief ich die Polizei und meldete den Vorfall. Ich wartete ungeduldig auf ihr Eintreffen. Glücklicherweise kamen keine neuen Kunden. Als sie endlich ankamen, begrüßte ich die Beamten ohne Zeit zu verlieren. Sie überprüften die Sicherheitskameras, aber das Auto hatte sich gerade außerhalb der Reichweite der Kameras der Tankstelle geparkt, was keine konkreten Beweise hinterließ. Außerdem konnte ich das Kennzeichen des Autos nicht erkennen, nicht einmal eine gute Beschreibung des SUVs. Ich gab ihnen eine Beschreibung des Mannes, aber das war alles. Die Beamten warteten ein paar Stunden mit mir, falls die Männer zurückkehrten. Nachdem ich die Arbeit verlassen hatte, begann ich nach Hause zu laufen. Meine Sinne waren geschärft und mein Geist konnte das, was passiert war, noch nicht verarbeiten. Ich war eine ganze Weile ziemlich verängstigt. Ich bereute es, kein Uber gerufen zu haben, obwohl der Weg kurz war. Als ich schon mehr als die Hälfte des Weges nach Hause zurückgelegt hatte, hielt ein Auto langsam neben mir an. Abgesehen davon war die Straße praktisch leer. Ich schaute und bin mir ziemlich sicher, dass es der SUV von vorher war. Als das Fenster herunterging, bestätigte sich das. Die Männer im Auto boten mir eine Mitfahrgelegenheit an. Ihre Worte waren von einem unheimlichen Charme erfüllt. Ich versuchte so zu tun, als würde ich sie nicht erkennen, und lehnte das Angebot mit zitternder Stimme ab und ging weiter. Ich schaute nach vorne und versuchte so zu tun, als wären sie nicht da, aber sie waren es. Sie folgten mir langsam die Straße entlang. Ohne Vorwarnung hielt das Fahrzeug an und einer der Männer stieg aus. Seine Augen hefteten sich auf mich wie die eines Raubtiers, das seine Beute anstarrt. Ich schaute zurück und Panik überkam mich. Es war der große Typ von vorher. Ich rannte so schnell ich konnte und schaute alle paar Sekunden zurück. Wie gesagt, der Typ war groß, also konnte ich ihn leicht überholen. Er verfolgte mich weniger als eine Minute. Obwohl er mir zu Fuß nicht gewachsen war, wusste ich, dass ich erledigt wäre, wenn er mich erwischte. Die Konsequenzen waren schwerwiegend. Ein einziger Fehltritt hätte das Ende für mich bedeuten können. Ich rief die Polizei erneut an, aber sie konnten die Männer nie fassen. Ich kündigte meinen Job an der Tankstelle nach diesem Vorfall, weil ich zu verängstigt war, um weiter in dieser Schicht zu arbeiten. Leider ist dies nicht der einzige Vorfall dieser Art, der mir passiert ist. Es ist ein wirklich gefährlicher Job, und ich konnte ihn einfach nicht mehr machen.